Ich entwickle Labormodelle mit echtem Tumorgewebe, um personalisierte neue Therapien zu testen, auch inklusive Immunantwort. Jeder Tumor reagiert anders. Mein Ziel ist es, echte personalisierte Medizin zu entwickeln.
Und ich leiste meinen Beitrag, indem ich laufe. Mit jedem Schritt unterstütze ich die Krebsforschung.
Ohne die Spenden von Krebsforschungslauf wären viele unserer Forschungsprojekte einfach nicht durchführbar.
Gemeinsam bringen wir die Forschung weiter.
Sie haben einen sehr schönen Satz gesagt, der mir aufgefallen ist, Sie wollen verstehen, warum etwas funktioniert. Das ist ja der Kern von Wissenschaft. Und was ist Wissenschaft überhaupt? Im Grunde ist es ja einfach das Interesse, verstehen zu wollen, wie ein alltäglicher Vorgang funktioniert. So hätte ich es verstanden.
Ganz genau so ist es. Und das zeigt dieses Paper auch ganz schön, wie ich es vorher erläutert habe. Geht es um dieses Verständnis, welche Rolle haben Immunzellen, wenn jetzt gerade nichts zu tun ist, so nach dem Motto, nicht?
Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Bewegung fördert Kreativität. Eine alte Weisheit, die noch immer gilt. Wenn ich feststecke, gehe ich spazieren oder wandere los und plötzlich, so der Idealfall, lösen sich auch die Knoten in meinem Kopf. Doch es gibt auch den alten Spruch von Ernest Hemingway: Verwechsle niemals Aktion mit Handeln. Ein Satz, der mich daran erinnert, dass es doch mehr braucht als nur Bewegung, als bloßes Loslaufen, nämlich ein klares Ziel. Ich bin Martin Burger und ich freue mich, dass Sie bei uns reinhören. Und wenn ich sage, dass beim Laufen die besten Ideen kommen, dann denke ich oder schaue gleich in die Richtung meines Gastes, Dr. Matthias Fahrlig, Principal Investigator an der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien, Spezialgebiet Immunologie, Podcaster und ambitionierter Läufer. Ich glaube, so auf sowas können wir uns einigen. Schön, dass Sie da sind.
Definitiv schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Vorhin habe ich erwähnt, dass mir beim Laufen oft die besten, manchmal auch nicht so gute Ideen kommen. Wie ist das bei Ihnen? Wie viele Einfälle hatten Sie schon auf der Laufstrecke? Laufen Sie manchmal bewusst los, um ein Problem zu lösen?
Also ich bin durchaus begeisterter Läufer in den vergangenen Jahren gewesen, habe auch Marathon mitgelaufen, jetzt nicht nur den Krebsforschungslauf. Das hat sich ein bisschen krankheitsbedingt reduziert, sage ich jetzt einmal, in den letzten Jahren. Aber ich sage jetzt einmal, Laufen oder sagen wir mal Bewegung im Allgemeinen ist für mich immer noch ein sehr wichtiges Element. Und gerade wenn es darum geht, Bewegung zu machen, die auch was mit den Händen zu tun hat und wenn es nur Gartenarbeit ist oder mit dem Hund spazieren gehen, nicht? Das sind alles Dinge und Tätigkeiten, die einen gewissen Fokus brauchen. Also man muss schon, also ich finde rein, sag jetzt mal stupides, eintöniges ist auch gut und manche Leute brauchen das auch. Bei mir merke ich, hilft es mir, wenn ich auch eine gewisse Tätigkeit habe, wo der Fokus quasi drauf liegen muss, dass sozusagen der Fokus weg ist von all diesen alltäglichen, sag jetzt mal wissenschaftsrelevanten Entscheidungen und wie sie sagen Problemen. Und da führt natürlich sehr viel auch dazu, dass wir am Ende des Tages auch Ideen entwickeln. Ja? Das ist, sage ich jetzt allgemein, ich glaube, das geht vielen Wissenschaftlern so, dass diese Ablenkung vom wissenschaftlichen Alltag durchaus dazu führen kann, dass plötzlich irgendwelche Ideen kommen oder Verknüpfungen, meistens ist es das, kommen mit Dingen, die vorher ja einfach nicht sichtbar waren. Ja? Also das ist natürlich ein Element. Das andere Element, das auch nicht unwichtig ist, ist die Gemeinschaft und der Austausch mit anderen Wissenschaftlern, meistens aber auch reduziert auf eine andere Person. Das funktioniert in der Dynamik tatsächlich am besten. Aber ja, natürlich, Bewegung und den Kopf freikriegen buchstäblich ist ein wichtiges Element. Abgesehen davon, dass es natürlich für den gesamten Körper und für alles, was wir sonst noch so brauchen, nicht von Nachteil ist, wenn man sich ein bisschen bewegt. Ja.
Beim Laufen steht Bewegung im Mittelpunkt, haben wir eh schon gesagt. In Ihrer Forschung hingegen dreht sich alles um gezieltes Tun, um Planen, um Durchführen von Experimenten. Hilft Ihnen dabei, das Laufen eine innere Klarheit zu finden und die nächsten Schritte zu strukturieren, einzuleiten?
Definitiv. Also wie gesagt, oft ist es so, dass im wissenschaftlichen Planungsprozess sehr viel Eindruck von allen und möglichen Seiten kommt. Man liest Publikationen anderer Wissenschaftler, man entwickelt Ideen in einer größeren Gruppe innerhalb des Labors oder sogar im Department weiter. Und da geht natürlich vieles in sag jetzt mal, unstrukturierter Weise dann in einem vor. Und das einmal zu strukturieren, ist extrem wichtig. Das ist natürlich auch ein Element, das kommt, wenn man Forschungsanträge schreibt, dann wird man quasi gezwungen, sich hinzusetzen und quasi ein Blatt Papier mit einer Idee zu füllen, die auch eine gewisse Struktur haben muss. Und erst dann sieht man auch die Schwachpunkte, die jede Idee von vornherein meistens auch noch irgendwo hat und kann dann versuchen, die irgendwie auszubügeln oder in irgendeiner Form sich Gedanken zu machen, okay, was wäre, wenn das dann plötzlich doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und all das sind natürlich Dinge, die natürlich Zeit brauchen und oft verrennt man sich buchstäblich in Gedanken und dann hilft das körperliche Rennen oder Laufen oder Bewegen natürlich, um da wieder rauszukommen aus dieser Spirale, ist wertvoll und ist ein Bereich, ein Freizeitbereich in einer gewissen Weise nicht, der natürlich auch wiederum für die joblichen Ziele konkret wichtig ist. Also insofern mag ich auch den Ausdruck Work-Life-Balance eigentlich nicht, weil ich glaube, dass wenn man den Job wirklich verinnerlicht hat, man durchaus auch in der Freizeit oder sagen wir mal Zeit, die man nicht physisch im Labor oder im Office verbringt, sehr wohl immer noch aktiv ist, weil die Gedanken lassen sich in der Regel nicht komplett abschalten. Und gerade wenn man dann versucht, sich eben auf Laufen oder andere Tätigkeiten zu konzentrieren, dann erst funktioniert Wissenschaft.
Das erinnert mich an meine ersten Tage im Beruf, also als Journalist, wo mir gesagt wurde, diesen Beruf übst du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aus. Damals haben wir uns gedacht, ja, red du nur. Aber ja, es...
Ja, also man hört nicht auf zu denken, nicht? Es ist unrealistisch zu glauben. Also man kann natürlich jetzt Berufe nicht miteinander grob vergleichen, nicht? Das ist was anderes, wenn ich jetzt auch wichtig einen Routinejob als Kassiererin in einem Supermarkt habe. Wertvoll und wichtig, aber die haben natürlich ganz andere Beziehungen zu Zeit in der Arbeit und Zeit dann für mich zur Verfügung haben, nicht in der Freizeit. Ne? Das ist ganz anderes Denken, ganz anderer Zugang. Nicht? Wissenschaftler sind in dem Fall also immer so benachteiligt, weil tatsächlich man kann die Gedanken nicht abschalten. Man liegt dann auch oft teilweise nachts wach, weil man sich gerade eben mit irgendwelchen Problemen beschäftigt, darauf warten, gelöst zu werden, nicht? Und dann hat man auch, ich zumindest, mein Notizbuch in Reichweite, um mir dann auch wirklich was zu notieren, weil ich mir denke, ja, man weiß oft nie, wann, unter der Dusche oder sonst wo, nicht, weil sich eine zündende Idee kommt und dann muss man sie auch irgendwo festhalten.
Es gibt keinen klaren Schnitt zwischen Arbeit und Freizeit, das, glaube ich, kann man festhalten. Ja. Und da wir gerade über Bewegung sprechen, möchte ich gleich auf ein bevorstehendes Ereignis hinweisen, den Krebsforschungslauf im Alten AKH, alljährlich hier in Wien. Apropos Forschung, in diesem Jahr haben Sie in diesem Jahr wurden Sie als Researcher of the Month der MedUni Wien ausgezeichnet. Das war im März, glaube ich, gemeinsam mit Nikolaus Fortelny, einem Bioinformatiker, wenn ich mich richtig erinnere. Ihre Grund dafür war Ihre Veröffentlichung, in der Sie gezeigt haben, wie die Balance von Immunzellen aufrechterhalten wird. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert und abstrakt, aber ist wahnsinnig wichtig. Die Abwehrzellen müssen ja immer sozusagen wachsam sein, salopp ausgedrückt. Gleichzeitig dürfen sie aber auch keine Schäden in unseren Körper anrichten durch Überaktivität, wie das eben bei Autoimmunerkrankungen der Fall ist. Und da das beim ersten Zuhören ein bisschen kompliziert klingt, könnten Sie uns bitte verständlich in einfachen Worten erläutern, wie diese Balance hergestellt wird und warum das für unser Immunsystem von so großer Bedeutung ist.
Das ist immer schwierig, nicht? So einen komplexen wissenschaftlichen Zusammenhang in irgendeiner Form dann zu erklären. Ich versuche es mal. Bitte gerne Zwischenfragen stellen, wenn ich dann doch irgendwie zu sehr fachsimple. Die Idee war, zu zeigen, dass Immunzellen tatsächlich im Organismus, in diesem Fall ist die Studie tatsächlich in Mäusen gemacht worden, mit den entsprechenden natürlich ethischen und abgeklärten Möglichkeiten, mit Mäusen so vernünftig und ethisch korrekt umzugehen wie möglich. Also wir haben da alle möglichen Möglichkeiten ausgenutzt, das so schön als möglich auch koordiniert zu bekommen. Das war ein Konsortium, das da aktiv geworden ist, tatsächlich in ganz Wien. Wir hatten drei Standorte, die wir da genutzt haben. Es war die Veterinärmedizinische Universität in diesem Konsortium mit von der Partie sozusagen. Es war das Zentrum für Molekularmedizin und die Medizinische Universität Wien mit dabei. Und der Kern dieses Forschungsprojekts war es, herauszufinden, welche Signale vom Organismus, vor allem auch vom Gewebe, auf Immunzellen einwirken, ohne dass dieser Organismus per se irgendeine Art von Gefahr wahrnimmt. Also sei es jetzt Krebs oder eine Infektion zum Beispiel, wo das Immunsystem eine tragende Rolle spielt in der Abwehr. Sondern das ist das, was man als Homöostase bezeichnet, also das ist der Gleichgewicht, das uns alle in irgendeiner Form betrifft, wenn wir halt uns durchs tägliche Leben gehen, natürlich haben wir immer irgendwelche Exposures, also wir sind immer ausgesetzt irgendwelchen möglichen Gefahrenquellen, nicht? Also ob es jetzt ein Pathogen eben ist oder ob es jetzt auch irgendwelche Feinpartikel sind, die wir durch die Nahrung aufnehmen oder auch durch die Atmung. Es gibt immer Aufgaben fürs Immunsystem zu lösen. Aber die Frage war, die wir versucht haben zu beantworten, was macht das Immunsystem eigentlich so reaktiv? Also warum kann es so schnell auf ein, sage jetzt mal ein Pathogen, ob das jetzt die Grippe ist oder Covid ist oder es gibt ja einige mittlerweile, wie kann das so schnell reagieren? Und eine der wichtigsten Erkenntnisse in unserer Arbeit, wie gesagt, in Nature Immunology letztes Jahr publiziert war, dass diese Immunzellen diese Eindrücke, die sie von diesem sich umgebenden Gewebe bekommen, immer so ein bisschen in einen Alarmzustand versetzen. Das heißt, diese Signale, die sie bekommen, die sie verarbeiten, also das ist auf molekularer Ebene natürlich, werden immer gesteuert durch einen gewissen Apparat, der in der Zelle sozusagen immer aktiv ist, und das bedarf einer gewissen Alertness, also einer Wachsamkeit, die immer vorhanden ist. Und wenn ich diese Möglichkeiten diesen Zellen nehme und sie quasi blind mache, also die Verarbeitung dieser Signale nicht mehr möglich ist, dann merke ich plötzlich den Unterschied. Und das ist ganz spannend, dass manchmal die Rolle dieser Immunzellen in dieser Homöostase, also in diesem Gleichgewichtszustand, wo jetzt keine akute Aufgabe auf sie wartet, teilweise eine ganz andere ist, als wenn sie jetzt plötzlich aktiv werden müssen. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Prozess, der da angeschaltet wird, um die Signale zu verarbeiten, wenn dann ein wirkliches Threat, also eine wirkliche Bedrohung kommt, eine ganz andere Reaktion in den Zellen hervorruft, als wenn sie jetzt in der Homöostase aktiv sind. Ja, also sie sind immer aktiv, sie haben immer was zu tun, sind immer mit irgendwas beschäftigt, also quasi auf Standby, ja, ready to go, aber haben dort ganz andere Aufgaben, als wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht sozusagen. Und das rauszufinden ist natürlich spannend, weil es natürlich extreme Konsequenzen darauf hat, wie auch Patienten in der Regel auch behandelt werden müssen. Wir haben direkte Links auch zum Krebs dann noch geschaffen, dahingehend, dass wir gesagt haben, okay, was wäre denn, wenn wir jetzt einer Maus in den Immunzellen konkret eine Mutation geben, die man häufig in Patienten, die zum Beispiel jetzt eine Leukämie haben oder periphere T-Zell-Lymphom haben, beobachtet. Das ist also eine Mutation in einem von diesen Signalgebern, also die da weitergeleitet werden. Und tatsächlich sieht man dann, dass diese Standby-Aufgaben, die Zellen normalerweise erfüllen, plötzlich ganz anders sind. Also die sind quasi komplett verwirrt, machen Dinge, die sie sonst nicht machen sollten, und zeigen uns natürlich gleichzeitig auch Wege auf, wie man dann mit diesen speziellen Situationen, mit Patienten, die diese Veränderung im Erbgut haben, auch therapeutisch umgehen könnte. Also gibt einem dann wiederum Ziele für eine therapeutische Intervention sozusagen.
Mhm. Hört man Ihnen zu, erkennt man gleich, wie eng da die Grundlagenforschung und die klinische Anwendung verknüpft ist oder sein sollte. Wie lang dauert es normalerweise, bis sich aus einer solchen Entdeckung ein Ansatz für eine Therapie entwickelt? Und ja, welche Schritte planen Sie da als nächstes?
Also es ist natürlich abhängig von verschiedensten Faktoren, aber ich sage jetzt mal, man unterschätzt das immer stark. Es sind oft Jahre, die hier vergehen können, ja, bis da etwas sich Fruchtbares rauskristallisiert, fruchtbar im Sinne von Anwendung. Das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Grundlagenforschung, und auch diese Publikation war im Endeffekt Produkt einer Grundlagenforschung, und rein angewandter Forschung. Bei der rein angewandten Forschung hat man schon etwas, wo man sagt, okay, das schaut sehr gut aus, und man ist schon sehr nahe an einer Anwendung, sprich sehr nahe jetzt im konkreten Fall am Patienten. Wenn allerdings jetzt die Grundlagenforschung aktiv wird, das kann Jahre, Jahrzehnte dauern oft, bis man da mal an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ja, das ist jetzt der Grund. Weil man will ja eigentlich, man geht ja in eine Grundlagenforschungsfrage hinein mit dem primären Interesse, ich will verstehen, was da gerade passiert, ich will verstehen, wie dieser Vorgang grundsätzlich gesteuert wird. Das mag am Anfang nicht einmal noch irgendwie eine Richtung krankheitsdenkende Geschichte sein, sondern es geht einfach darum, einen Prozess zu verstehen, der irgendwie reguliert wird. Und dann sieht man sofort, eben Zuge des Verstehens dieses Prozesses werden plötzlich Dinge sichtbar, die man auch in Krankheiten findet, dass sie dort falsch reguliert sind, und dann ist natürlich der Weg in die Translation, also sprich in die Anwendung, wieder geringer.
Sie haben einen sehr schönen Satz gesagt, der mir aufgefallen ist, Sie wollen verstehen, warum etwas funktioniert. Das ist ja der Kern von Wissenschaft und was ist Wissenschaft überhaupt? Im Grunde ist es ja einfach das Interesse, verstehen zu wollen, wie ein alltäglicher Vorgang funktioniert. So hätte ich es verstanden.
Ganz genau so ist es. Und das ist, zeigt dieses Paper auch ganz schön, wie ich es vorher erläutert habe. Geht es um dieses Verständnis, welche Rolle haben Immunzellen, wenn jetzt gerade nichts zu tun ist, so nach dem Motto, nicht? Und wie Sie es auch schon gesagt haben, im Fall einer Allergie oder Autoimmunerkrankung, nicht, da passiert das, was man eigentlich nicht will, dass das Immunsystem dann anfängt, diesen, sage ich jetzt mal, mir ist fad Zustand anders zu interpretieren, wenn man das so sagen kann, nicht, und dann plötzlich sich gegen einen selbst und gegen die eigenen Zellen richtet und dann passieren auch Dinge, die man eben auch wieder unterbinden muss, aber auch dem geht das Verständnis voraus, was machen Immunzellen, wenn alles okay ist und wenn eben kein Erregungszustand eintritt aufgrund von irgendeiner eben pathogenen Situation, welcher Art auch immer.
Mhm. Was motiviert Sie eigentlich? Ich meine, Sie haben es jetzt, es kommt durch die Begeisterung für wissenschaftliche Fragen, kommt durch bei jedem Satz, aber was motiviert Sie täglich, sich dieser Forschung zu widmen? Wir kennen das ja alle, Auf und Abs, das ist wie beim Laufen. So in der Mitte denkt man sich, naja, wäre es nicht schlecht, eine Pause oder auf ein Bier gehen. Sind es eher die potenziellen Anwendungen am Ende für die Patienten, die Sie motivieren, oder begeistert Sie da die Freude am Entdecken selbst?
Das ist, glaube ich, beides. Also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehen mag, ist beides im Vordergrund. Wie gesagt, das eine funktioniert selten ohne das andere. Natürlich kann ich Auftragsarbeiten für Pharmafirmen quasi machen und sagen, okay, ich bekomme jetzt die nächste, wie auch immer von der Pharmafirma vordefinierte Medikamentserie und Zugang dazu. Und als Kliniker, der ich nicht bin, würde ich dann versuchen, natürlich da mit einer klinischen Studie diese wie auch immer gearteten neuen Therapieformen am Patienten zu testen. Das ist das eine, aber ich sage jetzt mal aus der Forschungsperspektive, aus der ich komme, also aus Grundkern, der ich ja eigentlich Immunologe bin, wo das Immunsystem im Zentrum steht, möchte ich einfach verstehen, wie funktioniert das Zwischenspiel Immunsystem und Krankheit generell, ob es jetzt Krebs ist oder eben auch das Viruserkrankungen, Infektionserkrankungen. Und dieses Verständnis natürlicherweise erzeugt auch, wie wir vorhin gerade erwähnt haben, einen direkten Link zu, wenn ich mal rausfinde, wie Mechanismen in unserem Körper funktionieren auf molekularer und zellbiologischer Ebene, dann kann ich auch weiterdenken und sagen, okay, in welcher Situation, in welcher Erkrankung ist dieser Mechanismus nicht mehr, funktioniert er nicht mehr oder ist irgendwo Sand im Getriebe. Und diesen natürlich wieder rauszuspülen, diesen Sand, und loszuwerden, ist dann das Ziel. Und das ist natürlich nicht unbedingt weniger motivierend zu sagen, jetzt habe ich auch etwas gefunden, was tatsächlich für einen Patienten auch in absehbarer Zeit, und da reden wir jetzt, wie gesagt, von Jahren, trotz allem immer noch, die diese Entwicklung dann braucht, eine mögliche Erleichterung zumindest bringt, ja, oder natürlich unter Umständen sogar eine Heilung, ja, wobei Heilung immer in so eine mit Vorsicht zu genießen ist in der biomedizinischen Wissenschaft, weil man ja nie weiß, ob dann doch noch in 10, 20 Jahren vielleicht auch nochmal etwas Neues daherkommt oder eine, wenn man so will, Nebenwirkung vielleicht auftritt. Ja, das ist halt das beliebte und berüchtigte Thema, das wir jetzt alle kennen aus der Covid-Pandemie. Ist immer ein Thema und bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Forschung nie aufhört, sondern man muss da immer weiter dranbleiben, weil es gibt immer wieder Dinge, die wir nicht verstehen.
Mhm. Kommen wir kurz zurück zum Krebsforschungslauf. Solche Events sind ja nicht nur fürs Fundraising da, sondern sind auch dafür, ein Gemeinschaftsgefühl in einer Gruppe, in einem Team zu stimulieren. Werden Sie am 4. Oktober auf der Strecke sein und wird Ihr Team mitlaufen oder ist das vielleicht sogar eine willkommene Pause vom Arbeitsalltag, im Labor, am Mikroskop, wie man sich das halt so vorstellt?
Der klassische Bild in einer Wissenschaft. Ja. Also wir benutzen uns tatsächlich hier und da immer noch das Mikroskop, so ist es nicht. Ja. Aber ja, es stimmt natürlich, es ist eine willkommene Abwechslung. Ich bin selbst sicherlich dort, auf jeden Fall, also an der Startlinie. Ob ich jetzt mitlaufe, muss ich noch entscheiden, wie es mir gesundheitlich an dem Tag auch jedenfalls geht. Der Punkt ist der, und das ist das Wichtigste, dabei sein ist alles. Und wenn ich auch nicht laufe, dann werde ich zumindest auf jeden Fall meine Runden mitgehen, weil genau darum geht es. Also es sollen sich jetzt die da jetzt mithören, nicht nur die Marathonläufer angesprochen fühlen, damit zu machen, denn auch man kann ja auch die Runden gehen, ist ja überhaupt kein Thema. Wichtig ist, dass Runden gemacht werden, und je mehr Runden gemacht werden, je mehr Kilometer gegangen werden, desto besser ist es, weil dann kriegen wir auch, wenn wir unser Jahresziel dieses Jahr erreichen, das sind 30.000 Meilen, das sind, wenn man das jetzt umsetzt, also Meilen deshalb, weil tatsächlich eine Runde eine Meile hat. Deshalb hat man sich da jetzt auf den Meilenbegriff jetzt geeinigt. Aber im Endeffekt geht es um die Kilometer, die natürlich gelaufen werden. Und das müssten dann über 45.000 Kilometer sein, die wir erreichen müssten heuer, um unser hehres Ziel zu erreichen. Denn dann gibt es nochmal extra Geld von den jeweiligen Sponsoren, wenn wir sozusagen unser ultimatives Ziel erreichen. Und da gibt es natürlich auch nochmal den Vorteil, es ist auch nicht ganz unwichtig zu sagen, man kann das auch, wenn man es nicht schafft, vor Ort ins alte AKH zu kommen, man kann das auch quasi in Eigenregie machen. Da gibt es eine Möglichkeit, das Ganze remote zu machen. Also man kann sich da anmelden und dann über die App, ich glaube, es ist eine App, jedenfalls eine Verbindung herstellen und die Kilometer auf der eigenen, wie auch immer, favorisierten Laufstrecke mitlaufen zu lassen in dieser Zeit. Das heißt, man ist nicht einmal örtlich gebunden, weil es natürlich sonst eine gewisse Incentive gibt, dass natürlich nur die Wiener natürlich einen Startvorteil haben oder auch die Niederösterreicher vielleicht. Ne? Aber es ist jetzt keine Ausrede für einen Vorarlberger zum Beispiel, nicht auch mitzulaufen.
Der Wissenschaftler als Läufer. Vielen Dank, Herr Dr. Fahrlich, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne und danke für die Einladung. Es war sehr, sehr interessant und danke auch für die Hörerschaft, für die Interessen. Und hoffentlich laufen viele mit. Das ist definitiv eine direkte und die direkteste Art überhaupt, wie man für die Forschung eine Unterstützung bieten kann.
Zwei Hinweise habe ich noch. In Herrn Dr. Fahlig, dessen Stimme Sie jetzt gehört haben, und Sie denken sich, den will ich wiederhören. Ja, das ist so eine große Stimme, die gefällt mir. Und was er sagt, das ist so spannend. Die Möglichkeit gibt es. Und zwar wo?
Naja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Seit Anfang des Jahres habe ich meinen eigenen Podcast als Co-Host gemeinsam mit im Rahmen der Dunkelkammer, die vielleicht schon für viele ein Begriff ist. Das ist eine Initiative, die der Michael Nickbarsch gestartet hat, vor mittlerweile ein bisschen über 2 Jahren, will ich meinen, was, zusammen mit Edin Weinhardt und Christa Zöchling. Und ich bin der vierte im Bund, wenn man so will, wenn es darum geht, das Format Dunkelkammer schafft Wissen mit Inhalt zu füllen. Das Ziel ist schlicht und ergreifend Verständnis für die Vorgänge zu generieren, die halt in der Wissenschaft passieren, unter anderem auch, wie funktioniert Wissenschaft im finanziellen Kontext, wie ist der Alltag eines Wissenschaftlers, was sind die Challenges, also die Herausforderungen jeden Tag, die sich ein Wissenschaftler sozusagen stellen muss. Und das müssen nicht unbedingt nur konkrete Forschungsergebnisse besprochen, sondern es wird eher im großen Zusammenhang geschaut. Und ja, wir haben mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Folgen schon aufgenommen. Kommt circa einmal im Monat eine Veröffentlichung. Und bis jetzt ist die Resonanz eigentlich sehr gut und wir, glaube ich, sind weiter motivierter, dabei zu bleiben.
Vielen Dank. Und was ich noch anmerken wollte, um den Bogen zu schließen zum Anfang, weil ich erwähnt habe, dass Laufen die Gedankenfreiheit sozusagen befördert. Das wäre kein sehr inklusiver Gedanke. Bewegung in jeder Form, freie Bewegung, tut uns gut. Das haben übrigens jetzt auch Neurologen an der Universität Würzburg in der Corona-Zeit nachgewiesen, dass das so ist. Das heißt, auch im Sitzen lässt sich dieser Effekt messen. Was bleibt noch zu sagen? Vielleicht sehen wir uns ja am 4. Oktober beim Krebsforschungslauf. Ja, dass diese Hoffnung bleibt und ob als Läufer, als Unterstützer oder einfach als Teil der Veranstaltung, das überlasse ich Ihnen. Bis bald.
Das war der Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Ich entwickle Labormodelle mit echtem Tumorgewebe, um personalisierte neue Therapien zu testen, auch inklusive Immunantwort. Jeder Tumor reagiert anders. Mein Ziel ist es, echte personalisierte Medizin zu entwickeln.
Und ich leiste meinen Beitrag, indem ich laufe. Mit jedem Schritt unterstütze ich die Krebsforschung.
Ohne die Spenden von Krebsforschungslauf wären viele unserer Forschungsprojekte einfach nicht durchführbar.
Gemeinsam bringen wir die Forschung weiter.